Einfach mal SEO, der Podcast für Selbstständige, Blogger und kleine Unternehmen, die online sichtbar werden wollen. Mein Name ist Lisa und ich zeige dir, dass Suchmaschinenoptimierung keine Magie, sondern eine logische Konsequenz ist. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast, und zwar den Andreas Lehr. Er ist Experte für Performance von Websites und ich möchte einfach mal Hallo sagen. Hallo Andreas.
Hallo Lisa, freut mich da zu sein.
Ja, freut mich auch, dass du da bist. Du bist Experte für Performance und Performance hat ja schon irgendwas auch mit SEO zu tun. Also wenn die Website nicht performt, dann ruft niemand deine Website auf und das wiederum ist ein schlechtes Zeichen für die Suchmaschinen. Das ist alles wieder wie alles Teil des großen Ganzen. Und vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wie du eigentlich zu der Performance-Liebe gekommen bist, die du so hast.
Performance-Liebe ist nett, ja. Andreas Lehr, ich mache seit über 20 Jahren Dinge im Internet. Angefangen hat es tatsächlich in den Ende der 90er Jahren mit ersten Kontakten zum Thema Linux und LAN-Partys gab es damals noch, wer sich daran erinnert. Da hat man so große Bildschirme rumgeschleppt.
Ja, das habe ich tatsächlich auch noch gemacht.
Und über das Thema kam ich zum Thema Linux und habe dann auch irgendwann das Hobby zum Beruf gemacht. War dann bei einem, nennt man es das deutsche Google, hieß es damals, in Karlsruhe, die Firma web.de. War eine spannende Zeit. Und mich hat das Thema nicht mehr losgelassen und habe auch eine Passion für alles, was online passiert, entwickelt. Und war dann bei einem bei einer Daimler-Tochter, wo es um Thema Telematik schon im Internet ging, also schon damals das, was wir heute im Auto sprechen, aber im LKW. Da haben wir viel Online-Betrieb natürlich gemacht und 24/7 und es muss auf der ganzen Welt funktionieren. Und dann jetzt später bei einem großen Handelskonzern für E-Commerce und Webseiten und alles, was darum dazugehört. Habe ich da betreut und unterstützt, natürlich nicht alleine, sondern mit vielen Kollegen. Und jetzt vor 2 Jahren haben mich dann Freunde, denen ich teilweise seit 20 Jahren auch schon mit ihren Startups und Grown-Ups helfe, jetzt 20 Jahre kein Startup mehr, die haben mich dann überzeugt, eine eigene Firma zu gründen. Und dort beraten wir Firmen, die Hilfe benötigen bei Thema Online-Betrieb, Performance, Erreichbarkeit. Egal, ob es jetzt ein größeres Blog ist oder eine E-Commerce-Website, dass es eben immer schnell funktioniert.
Ja, mega gut und mega wichtig. Viele unterschätzen das Thema auch, also ich betone es ja immer wieder, ich komme ja vom Land und hier ist das Internet nicht ganz so gut und manchmal steht man mit dem Fahrrad im Wald und will mal schnell was googeln. So geht es mir zumindest. Und das ärgert mich immer brutal, wenn ich ewig warten muss, bis eine Website lädt. Und wie ihr es vielleicht auch hört, der Andreas kommt aus dem Schwabenländle. Hier ist nicht immer alles so gut ausgebaut. Und daher finde ich das Thema ultra wichtig. Ja, aber was kann man da eigentlich machen? Also viele gehen dann einfach her und tun auf ihrer Website, meist WordPress-Websites, ein Performance-Plugin installieren. Oder 2 oder 3 oder 4. Du kennst es sicher auch, Andreas, und dann bremsen die sich gegenseitig aus. Bringt so ein Performance-Plugin denn immer direkt was oder was kann man da auch falsch machen?
Ja, also grundsätzlich bringen die Performance-Plugins schon was, aber es ist keine magische Wundertüte. Ich installiere es, klicke auf Installieren und Aktivieren und dann funktioniert das alles ab heute bis in alle Ewigkeit, ne? Da hängen sehr viele Faktoren davon ab. Sind denn meine anderen Plugins kompatibel zu dem Performance-Plugin, das ich benutze? Habe ich immer die aktuellste Version drauf? Bin ich vielleicht beim Performance-Plugin neuer wie mit meinen anderen? Und dann passt es nicht zusammen. Und dann kann es immer so, man nennt es so Kaskadeneffekte geben. Ne? Irgendwas beeinträchtigt was anderes und dann habe ich wieder ein Problem. Was ich aber auch in 2022 noch sehe, Plugin unabhängig ist, dass jemand halt ein 2 Megabyte großes Bild auf die Startseite lädt und dann bringt dein Performance Plugin auch nichts. Das heißt, das sind ganz viele Faktoren, die zusammenspielen müssen, gerade dann auch bei WordPress, damit ich dann auch eine nachhaltige Performance habe. Also es ist nicht was, das ist halt, ich mache mich immer beliebt mit dem Spruch, wir drucken hier kein Buch, und das ist halt bei Online immer so. Du bist nie damit fertig. Und man muss eben konstant schauen über ja, Monitorings oder ob man einmal die Woche manuell dann seine Page Speed Vitals anschaut, dass man an dem Thema eben dran bleibt und nicht einmal jemand dafür beauftragen und dann ist es fertig. So ja. Funktioniert es leider nicht, meistens zumindest.
Das Gleiche ist ja auch mit SEO. Die Leute, die meinen immer, die müssen ein SEO-Plugin installieren oder 2 oder 3. Und ja, dann klicken sie auf Aktivieren und denken, jetzt wird SEO gemacht. Und dann wundern sie sich, dass da nichts rankt. Und dann meinen sie, das machen sie einmal SEO und dann ist das immer gemacht. Und Performance ist ja mit ein Teil von SEO. Das ist ja die Optimierung der Webseite für die Suchmaschine. Und auch das muss natürlich regelmäßig gemacht werden. Und gerade das Thema Bilder, ich reg mich da so oft auf, muss ich ehrlich sagen. Da komme ich bei Kunden auf die Webseite und sehe da 2 Megabyte große Bilder oder Videos. Och, das ist noch mein Lieblingsthema. Dann brauchen sie ein extra großes Video direkt auf der Startseite hinter einem Text versteckt. Und es muss wirklich groß sein, weil sonst sieht das ja nicht gut aus. Hast du da vielleicht so ein paar kleine Tipps für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie mit Bilder umgehen sollen? Also wie kann man da drauf gucken, dass die einigermaßen performance-orientiert laden?
Also grundsätzlich ist es halt wichtig, wie immer, je früher im Prozess man anfängt zu optimieren, desto besser. Das heißt, wenn ich jetzt ein 2 Megabyte großes Bild dann hochlade, dann habe ich es dann halt oben, ich nenne das ich habe neulich einen Vortrag zum Thema gemacht, da hieß es dann Shit in, Shit out. Ne? Das heißt, ich habe immer da auch schon nachgelagert dann Probleme damit, das zu verarbeiten. Ich muss mir überlegen, was brauche ich für eine Lösung, um ein 2-Megabyte-Bild muss ich wieder runterrechnen, dann ausliefern und so weiter. Das heißt, helfen tue ich mir schon mal, wenn ich das vorher bei mir schon optimiere und wenn ich dann lokal einen Workflow dafür habe, ob das dann in Lightroom ist oder in Canva oder in was auch immer. Einer meiner Kunden oder eine meiner Kunden ist meine Schwester, die hat einen Reiseblog, die hat sehr viele Bilder und die hat eben einen Workflow für, wie bekommt sie die Bilder online. Also da kann ich schon mal anfangen und dann kommt es eben drauf an, wie zeige ich meine Galerien an, habe ich eben Produktbilder, mache ich E-Commerce und so weiter. Da gibt es ja dann diverse Plugins, da möchte ich jetzt auch keine Werbung dafür machen. Es gibt im WP Rocket Umfeld, gibt es ja ein paar Plugins, die kompatibel sind. Damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es noch diesen EWW Image Optimizer. Mhm. Gibt aber auch unzählige andere. Ne? Wichtig ist, dass ich eben schaue, dass ich solche Dinge wie WebP-Auslieferungen dann mache.
Avis, wenn ich gerade schon.
Genau, das ist ein neues Format. Was heißt schon, also das hatte ich dann auch im Vortrag, ne? WebP wird immer noch als modernes Format bezeichnet. Das ist jetzt 10 Jahre alt. Und jetzt kam es im September, glaube ich, in den Safari rein, auf Apple. Und jetzt stellt sich Apple beim Thema Avif ein bisschen quer, glaube ich, weil es halt nicht von ihnen kommt. Ja. Das heißt, Avif funktioniert dann eben in Firefox und Chrome. Ich glaube aber auch noch nicht auf dem Edge, der auf dem Chrome basiert. Das heißt, da muss man dann immer schauen und braucht eben eine Lösung, einen CDN oder ein anderes Plugin, das eine entsprechende Logik enthält und schaut, ey, was kann denn eigentlich der Client, der User, der meine Seite browst und dann liefere ich ihm das Bild dann aus. Ja, und,
ja oder mit Fallback-Images arbeiten.
Genau, mit dem Picture-Tag dann, je nachdem, welche Plugins das machen. Und man darf es nicht unterschätzen, jetzt mal Netflix und YouTube ausgeklammert, gibt es eine Statistik, dass Bilder machen 42% der Website-Größe aus und sind damit dann der elementare Part, in dem ich ja den Quick-Win mal machen kann für die Auslieferungsgeschwindigkeit.
Ja, das heißt, Bilder ist die größte Stellschraube, die man drehen kann, wenn es um Performance geht. Und das rate ich meinen Kunden eigentlich auch immer so, die Netzwerklast ein bisschen zu senken. Und was ich da leider auch ganz oft sehe, ist, dass Bilder gar nicht mehr verwendet werden. Die sind dann trotzdem noch irgendwo drauf. Und dann gibt's die Bilder in 5 verschiedenen Größen, weil, und du sagst, das ja gerade, man soll das am Anfang von der Kette machen, und sehe ich auch so, aber es gibt immer noch Leute, die meinen, sie müssen das Bild wirklich mit 2 MB exportieren und dann laden sie es hoch und dann haben sie ja so eine Art Verhüterli oben dran, wo das noch komprimiert und runterrechnet, aber die originale Dateigröße ist trotzdem noch irgendwo auf dem Server versteckt. Und drum unterstütze ich das total, wenn du sagst, man sollte erst optimieren und dann hochladen, weil alles, was du oben hochlädst mit Plugin und Automatisierung, das kann halt auch noch extrem Speicher verbrauchen.
Ja, und man muss halt sagen, also wenn man jetzt nicht gerade einen Posterdruckdienst anbietet oder so, dann kann man vielleicht das 2 MB Bild wieder brauchen oder man möchte eine Tapete machen oder sowas für die Bildern. Kommt halt immer auf den Use Case an, ne? Aber in der Regel sind die Use Cases ja, ich habe eine Website und möchte was darstellen, egal ob es in meinem Blog ist oder auf meiner E-Commerce-Seite, da brauche ich einfach kein 2 Megabyte großes Bild. Also ich habe auch schon 20 Megabyte große Bilder dieses Jahr gesehen und 19. Das gibt's leider auch noch immer, ne? Und das ist tatsächlich halt so, das kann von heute auf morgen die Performance der Seite runterziehen. Und man denkt so, ha, ich habe doch letzte Woche optimiert und jetzt habe ich wieder ein Problem, was denn da passiert. Ja. Also ganz klar, der Workflow muss passen und es gibt auch CDNs, die einem diese Auslieferung dann abnehmen und die diese Dinge automatisch optimieren. Das ist dann manchmal noch kostenlos. Da gibt es dann neben eben dem Platzhirsch, den wahrscheinlich alle hier kennen, das ist Cloudflare, gibt es noch die Firma Bunny, was ich ganz cool finde, bunny.net. Das ist ein slowenischer Anbieter. Die haben zum Beispiel auch so eine Bildoptimierungssoftware dabei und ich kann dann anhand von meinem Originalbild mit Query-Parametern oder URL-Strukturänderungen verschiedene Auflösungen von dem gespeicherten Bild einfach anfordern und an meinen Kunden ausliefern.
Ja, jetzt gehen wir vielleicht noch mal etwas back to the roots. Viele wissen nämlich nicht so genau, was ein CDN überhaupt ist. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, was das so ist?
Jetzt hast du ja das Schwurbeländle angesprochen, ne? Wir sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir hier irgendwelche große RZ-Fläche oder sonst was haben. Das heißt, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen österreichischen Kunden und der möchte auf deine Webseite zugreifen, die vielleicht in Frankfurt gehostet ist. Was passiert? Er connectet sich dann über Österreich von seinen Providern nach Frankfurt. Das sind dann, man nennt das dann Hops, die der Client zurücklegen muss, also vielleicht von Österreich, wenn er auch auf dem Land lebt, dann nach Wien, von Wien irgendwo zum anderen Knotenpunkt in Nürnberg, von Nürnberg nach Frankfurt. Und dann sind es vielleicht am Ende 10 Hops, die er dann zurücklegt. Und das für 100 Elemente, die auf der Webseite sind. Jetzt gibt's HTTP2 und sowas, klammern wir mal erstmal aus. Das hilft an der Auslieferung. Mhm. Dann ist es für den Endkunden deutlich schneller, wenn statische Inhalte wie zum Beispiel Bilder, JavaScript-Dateien, CSS-Dateien oder Schriftarten direkt in Österreich ausgeliefert werden und nicht von Frankfurt angefordert werden müssen. Und da kommen CDNs ins Spiel, die CDN-Anbieter, die packen in RZ-Fläche, die sie anmieten in allen Ländern.
Also Rechenzentrumsfläche, meint er.
Rechenzentrumsfläche, Entschuldigung, ja. Also alles gut. Packen die ihre Server rein und erkennen dann, ey, da kommt die Lisa, die ist gerade im Urlaub, sitzt auf der Alm und ruft jetzt ihre eigene Webseite ab zum Beispiel. Und dann sind diese Inhalte dann in Österreich gecached, die eben cachebar sind. Ja. Jetzt ist Österreich wahrscheinlich kein gutes Beispiel. Nehmen wir mal Südafrika oder jemand ist in Australien. Dann wirkt sich das schon nochmal viel eklatanter aus, weil die Verbindung einfach eine gewisse Latenz hat. Und ein CDN-Anbieter, der hat eben hunderte solche Edge-Nodes, nennt sich das dann, also Edge-Nodes ist eigentlich der Begriff, dass es eben nah beim Kunden ist. Und dann haben wir, ja, was hat eine Webseite? 70-80% statischer Inhalte. Und diese können dann von dort lokal ausgeliefert werden und nur der 20% dynamische Anteil, der wird dann aus Frankfurt in dem Beispiel geholt und für den Endkunden kann das dann viel performanter sein.
Ja, ich habe da, glaube ich, auch noch ein gutes Beispiel gerade im Moment gefunden. Zum Beispiel unser Logistikversanddienstleister Nummer 1 Amazon in Deutschland macht das ja ähnlich. Also es wird ja nicht alles in zum Beispiel Frankfurt gelagert, sondern Amazon hat ja mehrere Lagerorte. Das heißt, wenn ich jetzt was bestelle, dann haben wir vielleicht in Ulm oder Günzburg einen Lagerort und dann kommt das viel schneller bei mir an, weil da ja verschiedene Lagerordner sind und die Produkte eben schneller bei mir sind. Also für diejenigen, die es gerade noch nicht verstanden haben, wobei es echt sehr gut erklärt war vom Andreas, alles, was näher bei dir ist, kann auch schneller ausgeliefert werden.
Genau. Es ist nicht immer das Allheilmittel, aber es kann auf jeden Fall helfen und die CDNs bieten da echt auch gute Services mittlerweile an. Natürlich ist dann der Einstieg, wird einem immer schmackhaft gemacht über kostenlose Angebote und da muss man ja dann immer schauen, was für einen passt. Aber grundsätzlich kann man sich das Thema dann schon anschauen.
Ja, genau. Und letztendlich sieht die Suchmaschine dann auch in ihrer Bewertung, wie schnell etwas ausgeliefert wird. Und wenn halt etwas häufig schnell ausgeliefert wird, dann ist das auch ein gutes Zeichen. Wenn etwas halt häufig langsam ausgeliefert wird, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen.
Ja, genau. Oder hin und her flappt. Also Flapping ist so ein Begriff, den wir da verwenden. Das heißt, du hast dann mal tagsüber ist es schnell und nachts ist es langsam oder zu irgendwelchen anderen Uhrzeiten ist es halt nicht nachhaltig gleich. Ne? Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Performance-Indikator, dass es eben für den Kunden halt immer schnell ist, egal wann er zugreift.
Ja, ich glaube, in dem Punkt würde ich dann vielleicht das Thema Erreichbarkeit noch aufgreifen. Das passt gerade ganz gut, weil du sagst hin und her flappen. Sowas kann ja zum Beispiel meiner Logik nach passieren, wenn nachts ganz viel Traffic drauf ist, weil das ein Thema ist, wo nachts oft gegoogelt wird zum Beispiel. Oder wenn jemand ein Star ist und eine Kochsendung hat und während der Kochsendung wird das immer ganz oft aufgerufen, die Seite, dann kann es sein, ja, dass sie in dem Fall nicht erreichbar oder langsam ist und das macht dieses Flapping wahrscheinlich auch noch zusätzlich aus. Ja, Thema Erreichbarkeit, möchtest du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
Also, das haben wir ja vorhin schon kurz ein bisschen angerissen. Nachhaltig möchte man schon sicherstellen, dass seine Performance immer zumindest auf dem gleichen Level ist und man möchte halt auch mitbekommen, wenn sich dann was ändert, egal ob es jetzt das 2-Megabyte-Bild ist oder ob beim Plugin-Update in WordPress vielleicht irgendein Feature aktiviert oder vielleicht deaktiviert wurde oder mein Performance-Plugin aus irgendeinem Grund deaktiviert ist, weil ich irgendwie eine Migration oder sowas machen muss. Also dafür ist es halt wichtig zu schauen, ist denn meine Webseite ja die ganze Zeit erreichbar und halt schnell, ne? Und dafür gibt's man nennt die Uptime-Monitoring-Dienste oder End-to-End-Monitoring-Dienste, gibt's unzählige Angebote, SaaS-Angebote, gibt's auch viele aus Deutschland, die dann eben ja überwachen und mir eine E-Mail oder SMS schicken, wenn sich dann an meine Erreichbarkeit oder auch an der Performance dann was ändert. Und das ist dann, denke ich, wichtig. Also gibt es dann, in Deutschland gibt es zum Beispiel die Firma Checkly oder es gibt so einen Status, Cake und Pingdom sind wahrscheinlich die Leute schon von früher kennen, Uptime Robot. Gibt es unzählige Anbieter und sowas wie Odeer zum Beispiel, kommt, glaube ich, aus Holland. Die machen dann auch Performance-Messungen oder schicken mir Broken Links, was ich vielleicht auch wissen möchte. Und da kann ich eben schauen, hat sich in den letzten 30 Tagen was geändert oder was du angesprochen hast, ist es immer nur nachts langsam zum Beispiel. Vielleicht macht mein Provider dort einen Backup oder es läuft irgendwie, wenn ich so ein 5-Euro-Hosting-Paket habe, dann teile ich mir das ja immer mit ganz vielen anderen Leuten, die CPUs, die der Server eben bereitstellt. Und dann habe ich dort vielleicht jemanden nebendran, der irgendein komisches Traffic-Bild hat. Und dann möchte ich vielleicht auch da weg, weil ich merke, ey, so ganz das Gelbe vom Ei ist es nicht und so kann ich es halt mal messen und nachweisen.
Ja, das ist sehr gut. Also ich habe bisher auch nur mit Basic-Plugins gearbeitet, zum Beispiel Chatpack kann das ja dir eine E-Mail senden, wenn deine Website offline ist. Und dann gucke ich dann immer ganz schnell nach. Meistens war es tatsächlich nur kurze Update und dann war sie wieder online. Aber gerade wenn halt was auf dem Server passiert und man das nicht mitbekommt, da wäre das schon gut, wenn man da einen Überwachungsmechanismus hat und nicht erst von den Nutzern irgendwann angeschrieben wird, hey, deine Seite ist down.
Exakt, ja. Das ist immer der schlimmste Fall. Oder wenn man E-Commerce macht und es klingelt im Support und sagt, hey, du kannst gerade nicht, man kann nicht bestellen oder so. Das immer, man soll das immer selber zuerst wissen.
Ja, genau, finde ich auch. Also ich habe tatsächlich in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder Leuten eine E-Mail geschrieben, wenn die Seite nicht erreichbar war oder nicht korrekt dargestellt wurde. Das ist zum Beispiel, wenn man Updates macht und danach die Webseite nicht nochmal anschaut. Oder eine, jetzt habe ich eine super Überleitung, eine gecachte Version dran ist von der Webseite im Browser und man sieht dann quasi die Webseite, wie sie funktioniert, aber auch nur, weil die Webseite so noch im Cache drinne ist und wenn dann jemand anders, der den Cache eben nicht hat, die Webseite aufruft, sieht dann halt, dass die Webseite nicht mehr gut aussieht oder dass irgendein Fehler da ist. Ja, und jetzt sind wir schon bei Cache. Das war meine Überleitung. Cache hat ja auch was mit Performance zu tun. Viele wissen gar nicht so richtig, was ein Cache ist. Vielleicht hast du da auch mal so nochmal eine tolle Basic-Erklärung.
Also es gibt ganz viele verschiedene Caches, ne? Das, einmal ist es bei mir auf dem Client oder auf meinem Browser. Das heißt, jedes Element, das ich auf der Webseite habe, das kann hat einen entsprechenden Cache-Header. Also zum Beispiel, wenn ich mich wo einlogge, gibt es einen Private-Tag, dass eben diese Inhalte nicht gecached werden können. Und dann gibt es eben auch Header, die sagen, hey, dieses Bild, das kannst du 2 Tage cachen, 2 Jahre cachen, unendlich lang
also
cachen.
Also ganz kurz zur Erklärung, Cache heißt Zwischenspeichern.
Zwischenspeichern, genau. Das passiert bei mir auf dem Client, das passiert vielleicht beim Provider von meinem Mobilfunktelefon. Wenn ich in der Arbeit bin, gibt es vielleicht einen Proxy für die Firma, der wiederum so ein Caching macht. Ein CDN haben wir vorhin angesprochen, die haben Caches, um eben die Auslieferung zu beschleunigen. Ja, und wichtig ist eben, dass ich, ändere ich Inhalte auf meiner Seite, muss ich den Cache auch clearen oder muss dann entsprechend, ja, wenn ich jetzt ein Bild habe und das Bild hat den gleichen Namen und das Bild wird 2 Jahre gecached, dann tausche ich das jetzt aus, dann kriegst du das alte noch angezeigt und ich habe schon das neue. Und dann fragen wir uns beide, was denn eigentlich passiert. Da kommt dann das Thema Versionierung der Bilder mit ins Spiel, dass ich eben eine Art Versionierung von dem Bild machen soll und eigentlich es keine gute Idee ist, den gleichen Bildnamen wieder zu verwenden, eben damit ich sicherstellen kann, dass auch alle die Seite, von der ich denke, dass sie gerade online ist, dann auch sehen und keine alte Version ausgeliefert bekommen.
Das ist ein richtig guter Tipp, weil viele gehen eigentlich her und haben diese mega großen Bilder auf der Webseite. Und wenn sie die dann kleiner machen wollen, dann laden sie nochmal eine kleinere Version davon runter und tun die alte Version löschen. Sprich, bei manchen ist dann sicher noch die große Version im Cache drinne. Und das kann man so nicht überprüfen.
Genau. Und die Caching-Plugins, die wir vorhin angesprochen haben, die setzen halt auch so Standard-Caching-Header dann für Bilder. In der Regel zumindest. Also kann ich natürlich auch wieder deaktivieren oder überschreiben. Und dann muss ich dann halt auch schauen, dass ich eben nicht mein 2-Megabyte-Bild durch ein 200-KB-Bild austausche. Aber das eben im Cache bleibt, weil die zumindest bei den Usern draußen das im Browser bleibt. Das ist dann halt nicht so schlimm, weil wenn er es einmal runtergeladen hat in seinem Chrome, dann bleibt es dort lokal im Cache, solange es sich nicht ändert. Ne? Das ist der Sinn und Zweck vom Cache, dass eben nicht die ganze Seite wieder geladen wird. Aber trotzdem möchte ich natürlich sicherstellen, dass alle die gleiche Version haben. Das ist ja gerade bei JavaScript-CSS-Dateien dann wichtig oder wenn ich jetzt hier, hast du das neue Logo gesehen, wie findest du es eigentlich? Das sieht noch aus wie letzte Woche. Das sind dann so die typischen Probleme, die da passieren.
Ja, das kenne ich. Also da habe ich dann oft auch so kleine Streitpunkte mit Kunden, weil die was ganz anderes vor sich haben. Und bis man dann draufkommt, das ist der Cache, redet man aneinander vorbei. Und ja, also kenne ich ganz oft. Oder wenn der Kunde mich anruft, meine Seite sieht komisch aus, dann frage ich, hast du schon mal den Cache gelöscht? Jetzt geht's.
Ja, das sind so die typischen Fälle. Und dann stimmt meistens irgendwo was nicht im Caching oder in den Einstellungen, wenn dann die Leute unterschiedliche Versionen der Seiten eben sehen.
Ja, genau. Also verstehe ich absolut. Ja, jetzt habe ich noch ein anderes Thema mit aufgeschrieben, das gerade auch wieder voll aktuell ist, und zwar das Thema Schriftarten. Also Schriftarten kann man entweder übers Internet beziehen, das heißt, die sind irgendwo gespeichert, zum Beispiel bei Google, was nicht so unbedingt erlaubt ist und was gerade zu einer großen Abmahnwelle geführt hat. Oder man kann es ja auf dem eigenen Server speichern und dann laden. Was sagst du da performance-technisch zu Schriftarten?
Also klar, das Thema DSGVO kommt natürlich bei den Schriftarten, bei den Google-Fonts, hat sich ja schon länger angekündigt, was ist das Problem? Es werden eben, da streitet man sich ja gerade dann, identifizierbare Merkmale vom Benutzer an Google übertragen. Wenn ich eben die Schriftart einbinde von den üblichen Google-Domains, dann weiß eben Google, kann eben schön nachverfolgen, wo denn der User überall war oder könnte es. Ne? Und deswegen macht es schon Sinn, die zumindest mal bei sich auszuliefern. Ja? Auch damit ich eben sicherstellen kann, damit ich der DSGVO-compliant bin und keine Cookie-Einstellungen dann zumindest mal für die Schriftarten brauchen, muss man ja mittlerweile dran denken.
Ja.
Es gibt Plugins, die einem das ermöglichen. Ich kann die Schrift in meinem Theme einfach ersetzen, einmal runterladen, musste dann halt entsprechend aber aktualisieren, wobei die sich jetzt nicht so oft ändern. Und vorhin habe ich BunnyCDN angesprochen. Das ist zum Beispiel ein CDN aus Slowenien. Die haben die Google Fonts einfach alle kopiert und liefern die dann aus Europa aus. Das heißt, ich kann dann einfach die Domain ersetzen durch fonts.bunny.net. Und da kann ich dann auch mir die Schriften alle anschauen und kann die von dort aus liefern, wenn ich jetzt nicht weiß, wie es lokal funktioniert. Aber wahrscheinlich weiß ich das, wenn ich es auf lokal ändern kann, kann ich es auch was anderes ändern. Aber das sind so die Alternativen, die ich dann habe zum Thema Schriften.
Ja, perfekt. Also wie gesagt, ein ganz heißes Thema aktuell. Vielleicht mache ich da auch mal noch eine extra Podcast-Folge dazu, weil das gerade total durch die Decke geht und einige Anwälte deswegen ein Geschäft wittern. Ja, ein weiteres Geschäftsmodell ist auch Monitoring-Lösungen. Also das gibt's ja im SEO, in Ads, auch in Performance und manche sind sinnvoll, manche sind nicht sinnvoll. Ich sage immer, diejenigen, die nicht angeschaut wurden und mit denen nicht gearbeitet wird, die sind total unsinnvoll, braucht man nicht. Also wenn man Monitoring macht, dann sollte man auch dann mitarbeiten. Und du bietest ja auch so ein bisschen Monitoring mit an oder unterstützt Kunden dabei beim Monitoring. Warum findest du das so wichtig, dieses Monitoring von Performance? Und hast du da ein paar konkrete Tipps, wie man damit arbeiten kann?
Also grundsätzlich mag ich es immer halt aus Kundensicht oder Customer-Centric zu denken, was macht denn mein Kunde? Und das muss ich am besten versuche ich das automatisiert nachzufahren oder nachzutesten, was eben meine Kunden, Kundinnen draußen machen. Ne, entweder gehen die nur auf die Webseite oder sie gehen auf eine Landingpage oder sie kaufen ein E-Commerce-Produkt. Ne? Und natürlich kann ich da jetzt sagen, okay, ich überwache mir nur die Startseite. Das ist zumindest mal das Erste, was ich machen sollte. Funktioniert meine Startseite überhaupt? Funktioniert sie geschwindigkeitsmäßig dann optimal? Dann habe ich vielleicht eine Landingpage, die ich gerade bewerbe und ich kriege gar nicht mit, wenn die nicht funktioniert. Ne? Hatte ich auch mal jetzt bei einem Kunde, dass der einen 404 auf einer Seite hatte, die er beworben hatte. Das ist natürlich super ungeschickt. Das heißt, weil da irgendwie ein Vertipper drin war. Und solche Sachen, die möchte man natürlich dann ja automatisiert messen. Das geht dann hin bis zu Browser-Testing. Da gibt es Frameworks für Browser-Testing, wo ich dann eben sagen kann, gehe hier in die Suchleiste, gebe hier ein, Adidas-Sneaker, pack mir das Produkt in den Warenkorb, gehe zum Checkout und versuche dann tatsächlich den Checkout zu machen und messe auch die Geschwindigkeit der Schritte dazwischen. Das ist dann schon das Fortgeschrittene, was möglich ist, aber das ist das, womit dann größere Firmen sich beschäftigen, so ein End-to-End-Monitoring oder dann eben Browser-Testing, synthetisches, um eben nachzuvollziehen, funktioniert denn das, was wir da bauen, auch von anderen Standorten auf der Welt und B, dann auch immer mit der gleichen Performance.
Ja, also mega wichtig.
Genau, da helfen wir dann eben, ob es implementieren ist oder wir machen das für die, das kommt dann immer ganz drauf an. Das ist ein super wichtiges Thema, finde ich.
Ja. Und jetzt haben wir eigentlich immer darüber gesprochen, dass die Website performant sein sollte und eigentlich immer erreichbar sein sollte. Jetzt gibt es aber noch einen ganz speziellen Fall. Da habe ich letztens eine Kundenanfrage bekommen. Das war eine Dame, die wurde in eine Fernsehsendung eingeladen und dachte, jetzt braucht sie 2 Wochen vorher noch schnell SEO, damit sie, wenn die Leute dann nach ihr googeln, auch gefunden wird. Zum einen in 2 Wochen SEO, das funktioniert nicht, wie man sich das so vorstellt. Und da habe ich dann wirklich auch gedacht, die braucht eigentlich eine andere Lösung. Und zwar jemand, der ihr garantiert, dass während dieser Fernsehzeit, wenn ihre Website aufgerufen wird, auch nicht der Server zusammenbricht. Und ich glaube, auf solche Themen hast du dich auch spezialisiert. Also sprich, wenn es irgendwelche Peaks gibt von Startups, die in diversen Fernsehsendungen, wo es zu Startups aktuell gibt, wir reden jetzt nicht über die Höhle der Löwen, aber ja, genau, über solche Dinge, wenn da wirklich mal so ein Peak kommt oder etwas in der Werbung drinne kommt oder mal etwas in, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten oder in einer Zeitschrift vorkommt, dass man diese Peaks einfach abfangen kann. Was sollte man tun? Sollte man dann direkt zu einem Profi wie zu dir kommen und sich da eine Strategie zurechtlegen lassen oder kann man da einfach ein paar Plugins drauf machen und los geht's?
Das kommt darauf an, also das kommt natürlich von, hängt darauf an, was habe ich für ein Hosting-Paket. In der Regel sind diese 5-Euro-Pakete dann schon beschränkt, was die Fälle, die du jetzt angesprochen hast, betrifft. Ne? Was ich zumindest mal machen sollte, ist, ich sollte mir mal gucken, so einen Lastgenerator runterladen oder Loader.io ist zum Beispiel so ein Tool, gibt es ganz viele da draußen. Einfach mal probieren, wie viel, was passiert denn, wenn ganz viele Zugriffe dann kommen. Mit meiner Seite wird sie langsamer, wird sie oder ist sie dann irgendwann nicht mehr erreichbar oder sperrt mein Hoster vielleicht sogar den Zugriff. Ne? Passiert dann manchmal hier beim, weiß ich nicht, ob du mit dem Screaming Frog dann arbeitest, ja. Das ist ja auch so ein SEO-Tool, das ja beim Crawling dann manchmal schon etwas aggressiver unterwegs ist und selbst das kann bei manchen Webseiten schon ausreichen, damit die nicht verfügbar sind. Und klar würde ich jetzt immer sagen, geh zu einem Profi. Das hängt immer komplett davon ab, was der Fall ist. Wir haben zum Beispiel einem Kunden auch schon geholfen für den Tagesthemenartikel oder Live-Beitrag im Fernsehen. Das ist halt immer so der Use Case. Da kommen halt dann schon ein paar zigtausende Benutzer drauf, wenn man eben was hat, was die Leute interessiert. Die Fernsehshow, was du angesprochen hast, da passiert das auch immer wieder. Man sieht dann auch in meinen Augen, oder jetzt habe ich es in letzter Zeit nicht so verfolgt, aber früher konnte man gut sehen, hat der Shop oder die Seite denn funktioniert dann bei der Ausstrahlung, dann wusste man schon ungefähr, haben die ein Funding bekommen oder nicht. Also ist halt schon nochmal ein sehr spezieller Use Case. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen hat mich meine Schwester morgens gefragt, so, hey, was war denn gestern Abend los? Ich habe auch gesehen, hey, da war eine höhere Last auf dem System, auf ihrem Reiseblock und gab es da irgendwelche Bot-Attacken oder sowas? Dann haben wir mal nachgeschaut, was war denn da los? Naja, innerhalb von 2 Minuten waren halt über 10.000 Leute auf der Seite. Und ja, was war? Im Wer wird Millionär ging es um die Garden Route und wo es die sich denn befindet. Und meine Schwester rankt dazu auf 1. Mit ihrem Blog und ja, dann kommen die User halt mal alle vorbei, weil sie nicht wissen, wo die Gartenroute liegt. Und jetzt hast du natürlich das Problem, wenn du auf sowas nicht vorbereitet bist, dann gehen die halt auf die nächste Seite. Jetzt bietet sie da nicht direkt ein E-Commerce-Produkt an, aber angenommen, du würdest was verkaufen und hast jetzt dein 15 Minuten Ruhm im Fernsehen oder irgendwo. Und du hast nichts davon, weil die Seite nicht funktioniert, ist halt super ärgerlich.
Du hast sogar vielleicht ein schlechtes Signal, weil die Leute sagen, ah, da war ich auf der Website, da ging nichts, das probiere ich eigentlich gar nicht mehr.
Genau, die sind ja nicht verlässlich dann vielleicht auch oder weiß man jetzt nicht, ob das dann, ob es was ist. Ne?
Und oder dann, überhaupt noch aktuell ist, vielleicht gibt es die schon gar nicht mehr.
Ja. Da sucht man das Produkt woanders und schon hat man den Kunden verloren, ne? Und das ist natürlich super schade.
Ja, also mega wichtiges Thema. Ich hatte das sogar vor 3-4 Wochen tatsächlich live. Da war ich auf dem OMT, das ist ein Online-Marketing-Kongress. Und da hat eine Dame einen Vortrag gehalten und hat einen QR-Code auf der Leinwand gehabt. Es waren 600 Teilnehmer. Ich schätze mal, davon waren 100, 200 waren online und dann waren nochmal 200 in dem Raum. Also 300-400 Leute. Und dann hat die aber schon gesagt, ich weiß nicht, ob es geht. Es kann sein, dass meine Website gleich zusammenbricht. Letztes Jahr ist das auch schon passiert. Und da habe ich gedacht, ja, hätte sie sich vielleicht mal vorher drum kümmert, weil was ist passiert? Man hat den QR-Code abgescannt, ich habe es auch versucht und ist im Nichts gelandet. Und dann probiert man halt, ist halt ein paar Minuten nochmal da, weil man das wirklich haben will und weiß, okay, das funktioniert gleich wieder, aber jeder andere Kunde wäre weggegangen.
Super ärgerlich, ne, weil du hast ja dein Zielpublikum da und egal, ob die jetzt was bestellen oder vielleicht ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, die wenigsten werden wahrscheinlich sagen, ach, ich probiere es in 10 Minuten nochmal. Ne?
Ja, oder vergessen das. Ich meine, das passiert so schnell und wenn man das einfach schon mal hatte, diesen Fall, dann sollte man vielleicht nächstes Mal drauf vorbereitet sein. Ich meine, man kann Fehler ja einmal machen, aber wenn man Fehler einmal gemacht hat, dann sollte man Strategien suchen, um diese in Zukunft zu vermeiden.
Vor allem, wenn man sich auf der Bühne dran erinnert.
Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Aber ich dachte, das war so ein typischer Fall und da hätte man auf jeden Fall was machen können. Ja, wenn jetzt meine Zuhörer etwas machen wollen in der Richtung oder sagen, hey, ich habe demnächst mal einen Fernsehauftritt oder ich weiß, ich komme in einem Magazin, wie können die dich erreichen?
Also die können ganz einfach auf unsere Webseite gehen, we-manage.de oder mich auf LinkedIn suchen, Andreas Lehr, L-E-H-R wie der Lehrer. Oder auf Twitter bin ich der Schakalandi von der Schakalaka-Soße und Andi dann mit Y. Da findet man mich und kann mich auch gerne anschreiben oder kontaktieren. Das ist alles kein Problem.
Super, also das schreibe ich auf jeden Fall in die Shownotes mit rein, alle Links auch von den Tools, die wir so besprochen haben, versuche ich mal alle rauszuschreiben, dass sie auch in den Shownotes drin stehen. Und ansonsten, danke, dass du da warst, es war mega interessant und ich glaube, viele Anfänger haben jetzt auch noch ein paar Fachbegriffe gelernt, Stichwort CDN zum Beispiel. Und ja, nochmal danke, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.